Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute gibt's den zweiten von insgesamt 7 Auszügen aus Griechischstunden, dem Roman von Han Kang, die im letzten Jahr den Literaturnobelpreis bekommen hat. Es geht um zwei Menschen. Sie hatte Sorgerecht für ihren 9-jährigen Sohn verloren und damit auch ihre Fähigkeit zu sprechen. Und möchte diese Fähigkeit jetzt wieder erlangen, indem sie Altgriechisch lernt. Und er ist Sprachenlehrer, hat lange in Deutschland gelebt, ist jetzt zurück in Südkorea. Das fällt ihm auch nicht sehr leicht, so die Balance zwischen beiden Kulturen. Und ihm hat man schon in der Jugend gesagt, er würde mit 40 sein Augenlicht verlieren. Bisher kann er aber noch in seinem Unterricht mit Kreide an die Tafel schreiben. Jetzt lesen für Sie Rike Schmid und Kevin Kaspar.
Bitten Sie ihn um nichts. Handeln Sie nicht anders. Stumm sitzt sie zwischen den Schülern, die laut und deutlich diese Sätze wiederholen. Der Griechischlehrer hat sich abgewöhnt, eine Bemerkung zu ihrem Schweigen zu machen. Halb zur Tafel gewandt, die von oben bis unten vollgeschrieben ist, wischt er mit einem Baumwolllappen und ausholenden Bewegungen die Sätze weg. Noch bevor er fertig ist, sind die Schüler wieder ruhig. Der mittelalte, schmächtige Mann hinter der Säule streckt sich und klopft mit den Fäusten gegen den unteren Rücken. Der pickelige Philosophiestudent bewegt einen Daumen über sein Smartphone, das vor ihm auf dem Tisch liegt. Der dicke Masterstudent starrt auf die Sätze, die gerade energisch weggewischt werden. Mit leicht geöffneten Lippen, die durch seine Körperfülle noch schmaler wirken, spricht er unhörbar die Wörter nach, die im Verschwinden begriffen sind. Anfang Juni fangen wir an, Platon zu lesen. Natürlich werden wir uns parallel dazu auch weiterhin mit der Grammatik beschäftigen, verkündet der Lehrer, an der nun sauberen Tafel lehnend. Mit der linken Hand, in der anderen hält er die Kreide, rückt er seine Brille zurecht. Die Menschen, die sich nicht damit zufrieden gegeben haben, im Stillen zu sitzen und nur mit Urlauten zu kommunizieren, wie O oder U, haben die ersten Wörter erfunden und Sprache bekam langsam eine Systematik. Als sie ihre Glanzzeit erlebte, folgte sie sehr detaillierten und strikten Regeln. Das erklärt, warum es so schwierig ist, alte Sprachen zu lernen. Er zeichnet eine Kurve an die Tafel, die zunächst steil ansteigt, bevor sie etwas sanfter wieder abfällt. Als er weiterspricht, zeigt er auf das Maximum der Kurve. Die Sprache, die ihren Perfektionshöhepunkt erreicht hat, entwickelt sich zwangsläufig wieder von ihm weg, damit sie leichter auszusprechen und einfacher zu gebrauchen ist. Man kann diese Kurve natürlich als Rückentwicklung oder Niedergang sehen, aber auf der anderen Seite auch als Fortschritt betrachten. Die heute gesprochenen europäischen Sprachen sind diejenigen, die es über die Jahrhunderte geschafft haben, Regeln zu lockern und den Wortschatz zu entstauben, um weniger kompliziert zu werden. Wenn Sie Platon lesen, können Sie die Schönheit einer alten Sprache genießen, in ihrer Perfektion, die sie vor ein paar tausend Jahren erreicht hatte. Bevor er fortfährt, legt er eine Pause ein. Der mittelalte Mann hinter der Säule hüstelt kurz und verstohlen in seine geballte Faust. Als er sich noch einmal ausgiebig räuspert, wirft der Picklige ihm einen kurzen Blick zu. Dann spricht der Lehrer weiter. Anders gesagt, das von Platon gesprochene Griechisch ist wie eine reife Frucht, kurz bevor sie vom Baum fällt. Danach ist es mit dieser Sprache ziemlich schnell bergab gegangen. Dies war verbunden mit dem gleichzeitigen Niedergang des Hellenischen Reichs. Platon stand also an der Schwelle zur Abenddämmerung seines Landes und nicht nur seiner Sprache. Sie passt zwar auf, was er sagt, kann aber seinen Ausführungen nicht ganz folgen. In ihren Ohren haben sich Satzfetzen festgesetzt wie ein filetierter Fisch, dessen Schuppen aus Partikeln und Endungen bestehen. Im Stillen. O oder U. Nur mit Urlauten. Die ersten Wörter. Bevor sie die Sprache verlor, als sie sie zum Schreiben verwendete, wünschte sie sich gelegentlich, dass die Wörter, die sie benutzte, von dieser Art wären. Seufzer oder stumme Schreie. Töne, die diejenigen von sich geben, die leiden. Heulen, summen, wie man es im Halbschlaf unweigerlich tut, wenn man sein Kind beruhigen möchte. Lachen, das man nicht stoppen kann. Schmatzen, das sich beim Öffnen der Lippen ergibt. Es kam ab und zu vor, dass sie die Lippen bewegte und die frisch geschriebenen Wörter las, während sie deren Form betrachtete. Ihr wurde sofort bewusst, wie sehr sich diese flachen, insektenartigen Gebilde von der Stimme unterschieden, die sich bereit machte, sie vorzulesen. Dann blieben ihr die Worte im Hals stecken. Ihr Mund war trocken und sie schluckte hastig den kaum vorhandenen Speichel hinunter. Wie wenn man auf eine Schnittwunde drückt, um die Blutung zu stillen. Oder im Gegenteil den Blutfluss noch anregt, um eine Infektion zu vermeiden.
Stimme. Wenn Sie gerade diesen Brief lesen, wenn er also nicht zu mir zurückkam, dann bedeutet das, dass Ihre Familie immer noch im ersten Stock der Klinik wohnt. Ist Ihre bengalische Mutter immer noch so schön? Ich sehe sie vor mir, gekleidet in farbenfrohe, prächtige Saris. Und Ihr deutscher Vater? Er war ja damals schon nicht mehr ganz jung. Praktiziert er noch? Ich erinnere mich, wie er mit seinen eisgrauen Augen meine Augäpfel untersucht hat. Ich habe gehört, Sie hätten eine Tochter bekommen. Hat sie sich gut entwickelt? Sind Sie vielleicht gerade in diesem Moment, während Sie meinen Brief lesen, mit der Kleinen zu Besuch bei Ihren Eltern? Haben Sie noch das alte Zimmer auf der Nordseite? Und gehen Sie manchmal mit dem Kinderwagen am Flussufer spazieren? Betrachten Sie immer noch die Sonne auf Ihrer Lieblingsbank vor der alten Brücke sitzend? Ich gehe auf die 40 zu. Das Alter, bis zu dem mir Ihr Vater völlige Erblindung prophezeit hat. Aber ich sehe noch. Ich denke, mein Augenlicht noch 1 bis 2 Jahre behalten zu können. Ich muss mich nicht mehr darauf vorbereiten, da diese Entwicklung ja schon vor so langer Zeit angefangen und stetig ihren Lauf genommen hat. An sonnigen Tagen begnüge ich mich damit, die Nachmittage auf der schmalen Straße vor meiner Wohnung zu verbringen, ähnlich einem Gefangenen, der den Genuss der einzig gestatteten Zigarette so lang wie möglich hinauszieht. Diese Ladengasse in einem Vorort von Seoul wird von vielen unterschiedlichen Leuten frequentiert. Da ist eine Gymnasiastin mit Kopfhörer, die unbeholfen den Rock ihrer Schuluniform gekürzt hat. Ein schon etwas betagter, beleibter Mann in einem alten Jogginganzug. Eine Frau mit Handy in der Hand, die ein so elegantes Kleid trägt, als sei sie einem Modemagazin entstiegen. Eine alte grauhaarige Dame mit Kurzhaarschnitt und einem paillettenbesetzten Pullover, die sich im Zeitlupentempo eine Zigarette ansteckt. Irgendwoher sind Flüche zu hören und aus einem nahegelegenen Restaurant zieht der Geruch von Suppe herüber. Vor mir fährt ununterbrochen klingelnd ein junger Radfahrer vorbei. Meine Brille hat die dicksten Gläser, die es gibt. Trotzdem kann ich nur Flächen voneinander unterscheiden. Formen und Bewegungen sind nicht mehr als Umrisse, und es ist nur meiner Fantasie zu verdanken, dass ich Details sehe. Die Lippen der Gymnasiastin bewegen sich bestimmt im Takt der Musik, und ich stelle mir vor, dass sie wie sie einen bläulichen kleinen Leberfleck links an der Unterlippe hat. Durch häufigen Gebrauch sind vermutlich die Ärmel des Jogginganzugs speckig geworden und die Schnürsenkel in den Turnschuhen des Mannes sind mangels Pflege mehr grau als weiß. Dem jungen Radfahrer muss der Schweiß über die Schläfen rinnen. Die Zigarette der alten Dame, der man anmerkt, dass sie ihr Leben genossen hat, ist bestimmt dünn und von einer edlen Sorte, während die Pailletten auf ihrem Pullover ein Rosen- oder Hortensienmuster bilden. Wenn ich es müde bin, die Leute in meiner Fantasie zu beobachten, benutze ich gelegentlich einen Pfad, um einen benachbarten Hügel zu erklimmen. Die hellgrünen Blätter der Bäume bilden einen bewegten Hintergrund, zusammen mit dem unglaublich schönen, farbenprächtigen Blumenmeer am Boden. Zum Ausruhen setze ich mich vor den Versammlungsraum des kleinen Tempels an einer Seite des Hügels. Ich nehme meine schwere Brille ab und lasse meinen Blick über eine Welt im Nebel schweifen, deren Grenzen verschwimmen. Die Leute glauben, je mehr die Sehkraft nachlässt, desto schärfer würde das Gehör. Doch das kann ich nicht bestätigen. Vor allem spürt man, wie die Stunden vergehen. Ich fühle mich von der Zeit, die durch meinen Körper fließt, wie eine langsame, unausweichliche Schlammlawine immer mehr in die Ecke gedrängt. Weil meine Sicht extrem schlecht wird, wenn die Dunkelheit kommt, mache ich mich zügig auf den Rückweg. Ich gehe nach Hause, ziehe mich um und wasche mir kurz das Gesicht. Mein Kurs beginnt um 19 Uhr. Da ist bei Ihnen gerade Mittag, die Zeit, zu der Sie so gerne die Sonne betrachten. Im Allgemeinen komme ich etwas früher in der Privatschule an, solange es noch Tag ist, und muss dann dort warten. In dem gut beleuchteten Gebäude habe ich kein Problem mit dem Sehen, aber selbst mit Brille fällt es mir schwer, mich abends allein auf der Straße zu bewegen. Wenn gegen 22 Uhr die Teilnehmer meines Kurses gegangen sind, rufe ich mir ein Taxi, das mich direkt vor dem Gebäude aufnimmt und vor meiner Haustür absetzt. Was für einen Kurs ich gebe? Montags und donnerstags einen Anfängerkurs in Altgriechisch und am Freitag einen für Fortgeschrittene, in dem wir Platon lesen. Pro Kurs sind es höchstens 8 Teilnehmer, darunter Studenten, die sich für Philosophie interessieren, aber auch ältere Menschen, die die unterschiedlichsten Berufe ausüben. Was auch immer die Motivation des Einzelnen ist, sie haben jedenfalls eine Sache gemeinsam. Wer Altgriechisch lernt, ist sowohl vom Lern- als auch vom Sprechtempo eher ein bedächtiger Mensch, der seine Gefühle nicht offen zeigt. Ich selbst gehöre auch zu dieser Kategorie. Liegt es daran, dass es eine tote Sprache ist, die schon lange nicht mehr aktiv gesprochen wird? Ruhe, furchtsames Zögern oder verhaltenes Lachen beleben die Stimmung im Kurs nur allmählich und kühlen sie gleichzeitig ab. So verrinnen die Tage ereignislos, einer nach dem anderen. Selbst wenn einmal etwas Erwähnenswertes passiert, dann geht das, ohne Spuren zu hinterlassen, in der großen, undurchsichtigen Zeitmasse unter. Ich war 15, als ich zum ersten Mal dieses Land verließ, um nach Deutschland zu ziehen. Weil ich 31 war, als ich wieder zurückkehrte, kann man sagen, dass mein Leben zweigeteilt wurde, sowohl hinsichtlich der Sprache als auch der Kultur. Ich musste also eine Entscheidung treffen, wo ich nach meinem 40. Lebensjahr, laut der Prognose ihres Vaters, das kritische Alter, leben wollte. Als ich verlauten ließ, dass ich vorhatte, dorthin zu gehen, wo man meine Muttersprache spricht, haben alle versucht, ganz besonders meine Familie und meine Professoren, mich davon abzubringen. Meine Mutter und meine kleine Schwester fragten, was ich dort zu tun gedächte. Sie sagten, mein Diplom in Philosophie und Altgriechisch mit beträchtlicher Anstrengung erlangt, sei dort nur ein Stück Papier. Vor allem wäre ich in meiner speziellen Situation nicht in der Lage, ohne Hilfe von nahen Verwandten zurechtzukommen. Schließlich konnte ich sie mit dem Argument überzeugen, dass ich mir eine Probezeit von 2 Jahren setzen würde. Jetzt lebe ich hier schon 3-mal so lang wie geplant und kann mich immer noch nicht entscheiden. Nach Ablauf des ersten Vierteljahres, in dem meine Muttersprache von allen Seiten auf mich einprasselte und mich begeisterte, kam der Winter und mit ihm fing Seoul an, mir ebenso fremd zu werden wie die deutschen Städte. Auf dem vereisten Boden hasteten die Leute mit kleinen Tippelschritten in dunklen Mänteln oder Jacken an mir vorüber, Schultern hochgezogen. Ihre Gesichter waren die von Menschen, die viel erdulden mussten und dies schicksalsergeben hinnahmen. Wie aus Deutschland gewöhnt, betrachtete ich sie mit einer gewissen gefühlsmäßigen Distanz. Ich kann Ihnen also sagen, dass mir hier sowohl Gefühlsduselei als auch großer Optimismus fremd sind. Mein tägliches Vergnügen ist es, mich mit meinen ungewöhnlich schüchternen Studenten über Nichtigkeiten zu unterhalten oder mit dem etwas unangenehmen Direktor des Instituts für Sprachen, das sich nur dank einiger Top-Lehrer über Wasser hält, oder mit der freien Mitarbeiterin. Sie trägt einen Bubikopf und ist wegen ihrer Nebenhöhlenentzündung nie ohne Taschentücher anzutreffen. Morgens gehe ich unter Zuhilfenahme einer Lupe stets die Sätze durch, die wir am Abend lesen wollen, und lerne sie auswendig. Ich schaue prüfend mein verschwommenes Gesicht im Spiegel an, und wenn ich Lust habe, schlendere ich durch die hellen Gassen und Straßen. Manchmal passiert es mir, dass meine Augen geblendet werden und mir die Tränen kommen. Wenn es, was nicht selten passiert, zu einem längeren Tränenfluss kommt, warte ich ruhig, mit dem Rücken zur Fahrbahn, bis es vorbei ist. Kommen Sie gerade mit dem Kinderwagen zurück, das Gesicht zur Sonne gewandt, die Ihren dunklen Teint strahlen lässt? Haben Sie für Ihre 2-jährige Tochter grüne Borstenhirse gepflückt, die sie nun mit ihren kleinen Händen hin und her wedelt? Machen Sie einen Zwischenstopp an der 100 Jahre alten Kirche, statt direkt nach Hause zu gehen. Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Wagen, den kleinen Körper mit kräftigen Armen umfangend. Vertrauen Sie den Kinderwagen dem Pförtner an und treten Sie ein in die Kühle des Bauwerks, durch dessen bläuliche Buntglasfenster die hereinfallenden Sonnenstrahlen wirken wie in Eiswasser getaucht, wo der Christus am Kreuz nicht so stark zu leiden scheint, da er einen ganz unschuldigen Blick gen Himmel richtet? wo die Engel grazil durch die Luft zu fliegen scheinen, als ob sie zu einem kurzen Ausflug aufbrächen. Wo die Palmen deutlich grünere Blätter haben und üppiger wachsen. Wo die Heiligen blaugraue Haare über den leuchtenden Gesichtern haben und ebenso blaugraue Gewänder tragen. Es ist die Kirche des heiligen Stephan, der keine Spur von Sünde oder Schmerz zeigte, egal von welcher Seite ich ihn betrachtete, weswegen ich mir fast wie ein Heretiker vorkam. An einem Abend im Spätsommer, als ich diesen Ort in ihrer Gesellschaft verließ, haben sie ihren Block gezückt, um mir etwas aufzuschreiben. Dass ihr Glaube von frühester Kindheit an stark gewesen sei, aber dass sie sich trotz aller Anstrengung schwer täten, an so endgültige Orte zu glauben wie das Paradies oder die Hölle. Im Gegensatz dazu glaubten sie jedoch daran, dass die Seelen der Verstorbenen bis zum Morgengrauen in den Straßen herumwandern. Da diese also existierten, existiere auch Gott. Ich fand es amüsant, dass sie mir erzählten, sie glaubten an den Gott der Christen und das aus Gründen, die jeglicher Logik entbehrten und in keiner Weise christlich waren. Ich brach in lautes Lachen aus und nahm den Block, den sie mir hinhielten. Ich schrieb ein Argument gegen die Existenz Gottes auf, das ich einmal irgendwo gelesen hatte. Dann gab ich ihnen den Block zurück. In dieser Welt gibt es Unheil und Leid, genauso wie Unschuldslämmer, die geopfert werden. Wenn Gott ein gütiger Gott ist, aber unfähig, all das von uns zu nehmen, dann hat er keine Allmacht. Wenn er allmächtig ist, aber dies alles nicht von uns nimmt, dann ist er ein bösartiger Gott. Wenn er weder gütig noch allmächtig ist, dann kann man ihn nicht Gott nennen. Im Umkehrschluss ist ein gütiger und allmächtiger Gott ein Paradoxon, weil beides zusammen unmöglich ist. Wenn sie wirklich wütend sind, weiten sich ihre Augen. Ihre dichten Augenbrauen gehen in die Höhe, ihre Wimpern und Lippen zittern und ihre Brust hebt und senkt sich im Einklang mit ihren Gefühlen. Stift und Block an sich reißend, kritzelten sie: Also mein Gott ist sowohl gütig als auch traurig. Wenn du dich von so einem idiotischen Argument überzeugen lässt, dann wird eines Tages aus dir ein unmögliches Paradoxon werden. Ich stelle mir manchmal eine Frage im Sinne der griechischen Dialektik, die sie so sehr hassen. Angenommen, die These sei wahr, dass man für jedes Ding, das man verliert, ein anderes bekommt. Was habe ich also gewonnen, indem ich sie verloren habe? Was werde ich erhalten, wenn die Welt für mich unsichtbar wird? Es gibt immer einen gefährlichen und unbefriedigenden Aspekt beim Führen eines Nachweises. Er besteht darin, eine These, die man aufgestellt hat, unbedingt retten zu wollen, wie ein Goldkörnchen beim Goldwaschen. Auch wenn durch die zu groben Maschen des Siebes, wie in diesem Fall, alles Leid der Menschheit, die Reue, die Anhänglichkeit, Trauer und Schwäche gefallen sind. Während man sich Schritt für Schritt auf dem schmalen Grat der Wahrheit vorantastet und mutig Irrtümer abwirft, erkennt man durch das Netz aus Leitsätzen, die sich einem aufgedrängt haben, getarnt als Antworten auf gestellte Fragen, eine Leere wie intensivblaues Wasser, fast unmerklich in Bewegung. Aber man fährt fort, Fragen zu stellen und Antworten zu finden. Der Blick in diese Leere und die Ruhe, die das intensive Blau ausstrahlt, nimmt mit jeder Sekunde zu, wie beim Einsetzen der Flut. Warum war ich für sie nur der dumme Liebende? Meine Liebe zu ihnen war nicht dumm, aber da ich es war, hat meine Dummheit sie vielleicht so wirken lassen. Nicht, dass ich von Haus aus ein Idiot gewesen wäre, doch die der Verliebtheit naturgemäß innewohnende Idiotie hat wohl auf mich abgefärbt und am Ende alles zerstört. Dieser altgriechische Satz sagt durch den Gebrauch des Mediums aus, dass Wahrheit über Dummheit siegt. Stimmt das? Wenn Wahrheit über Dummheit siegt, wird sie dann dadurch verändert? Falls jedoch Dummheit über Wahrheit siegt, würde diese dann gleichermaßen Risse bekommen und vom Wahren infiltriert werden? Wenn ich also behauptete, meine Dummheit sei verschwunden, als sie die Liebe zerstörte, würden Sie sagen, dies sei ein Trugschluss? Die Stimme. Ihre Stimme. Ich habe sie über 20 Jahre nicht vergessen. Wenn ich Ihnen sagte, dass ich diese Stimme immer noch liebe, Würden Sie mir wieder ins Gesicht schlagen? Sie erzählten mir, dass Sie das Lippenlesen und die Gebärdensprache in einer Schule für Gehörlose gelernt hatten, die Sie über 10 Jahre besuchten. Kurz nachdem wir anfingen, schreibenderweise miteinander zu kommunizieren, fragte ich mich eines Abends, was wäre, wenn ich Gebärdensprache könnte, wie Sie es in der Schule gelernt haben? In diesem Sommer verbrachte ich meine Abende damit, anhand eines deutschen Lehrbuches, das ich mir heimlich gekauft hatte, Gebärdensprache zu lernen. Nach einer Stunde Üben, vor einem seitlich an meinem Schreibtisch gelehnten Spiegel, war ich am Rücken und unter den Armen durchgeschwitzt. Aber ich empfand es keineswegs als anstrengend oder gar langweilig. Im Gegenteil, das waren kostbare Abende, die ich in der Intensität nie mehr erleben sollte. Damals wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass man als Verliebter wie von einem Geist besessen ist. Jeden Morgen sah ich noch mit geschlossenen Lidern ihr Gesicht vor mir. Schlug ich dann die Augen auf, wanderte ihr Bild im Nu zur Decke, zum Schrank, zum Fenster, auf die Straße, zum Himmel. Nicht einmal die Seele eines Verstorbenen wäre so hartnäckig. Während der Sommerabende, als ich verschwitzt und unbeholfen vor dem Spiegel die Gebärdensprache übte, begleitete mich ihr Gesicht ebenfalls, blass zu erkennen hinter meinem. »Sprechen Sie mich an.« Ich sagte diesen Satz in meiner Muttersprache, nachdem er mir zunächst in Deutsch eingefallen war. In diesem Augenblick sah ich die frischen Holzspäne, die sich überall in der Werkstatt aufhäuften, in der sie ihre Tage verbrachten. Ich schlich mich regelmäßig hinein, um sie vor den Blicken anderer geschützt bewundern zu können. Vor allem von ihrem Vater wollte ich nicht gesehen werden. Ich wurde nie müde, sie beim Sägen, Hobeln und Polieren zu beobachten. Wenn die Arbeit sich hinzog, untersuchte ich jeden Winkel des Raumes. Ich schnupperte an den Brettern, die zum Trocknen an der Wand lehnten, glitt mit den Fingerspitzen darüber. Zedernholz roch ganz besonders intensiv, wohingegen Birke und Pinie nur einen schwachen Duft ausströmten. Die kastanienbraunen Jahresringe im Holz erinnerten mich an ihre runden Schultern. Und ich nahm an, dass der Kontakt mit dem unbehandelten Holz wahrscheinlich auf ihre Stimme abgefärbt hatte. Aber es waren weder Neugier noch Fantasterei, die mich dazu brachten, mir ihre Stimme vorzustellen. Ich war 17 Jahre alt und sie meine erste große Liebe. Ich wollte mit ihnen zusammenleben und glaubte, nichts und niemand könnte uns trennen, solange wir lebten. Gleichzeitig hatte ich aber auch Angst. Irgendwann würde ich mein Augenlicht verlieren. Die Vorstellung, sie nicht mehr sehen und weder durch Gebärdensprache noch schriftlich mit ihnen reden zu können, war beängstigend. Einige Wochen danach, an einem Nachmittag während der Schulferien, an dem sich die Luft plötzlich abgekühlt hatte, sprach ich sie in einer Arbeitspause an. Vorsichtig, ohne mir der Gefahr bewusst zu sein, oder besser gesagt, naiv und dumm, wie ich war. Sie waren gerade dabei, sich einen Tee zu machen. »Können Sie mir sagen, wie Sie im Unterricht diese andere Sprache gelernt haben?« Sie haben auf meine Lippen gestarrt, bevor sie mich mit ihren undurchdringlichen Augen direkt ansahen. Das ermunterte mich, ihnen meinen Plan darzulegen, dass wir eines Tages zusammenleben würden, dass ich mein Augenlicht verlieren würde und dass wir uns doch irgendwie verständigen mussten, wenn ich nichts mehr sah. Sie können gar nicht ermessen, wie oft ich die Zeit zurückdrehen und meine Dummheit dieses Nachmittags ungeschehen machen wollte. Mit versteinertem Gesicht jagten sie mich aus ihrer Werkstatt, die durch den einsetzenden Regen noch intensiver roch als sonst. Sie wollten mich nicht mehr sehen und noch weniger küssen. Sie wollten nicht, dass ich mein Gesicht in ihren langen schwarzen Haaren vergrub, auf ihren lieblich duftenden Nacken oder ihre zarten Schultern legte oder gar meine Hand ergreifen und unter ihre Bluse führen, damit ich ihren Herzschlag spüren konnte. Sie haben mich eiskalt abblitzen lassen, obwohl ich schon seit dem Morgengrauen auf diesen Augenblick gewartet hatte. Sie haben einfach die Tür ihrer Werkstatt zugeschlagen, ohne sich darum zu kümmern, dass meine Finger eingeklemmt wurden. Einige Wochen danach, es war Abend, schlugen sie mir ins Gesicht, als ich sie verzweifelt um Verzeihung bat. Sie waren genauso überrascht wie ich. Ohne an meine heruntergefallene Brille zu denken oder an das Blut, das mir aus der Nase in den Mund hineinlief, kniete ich mich hin und umklammerte ihre Beine. Am ganzen Körper zitternd stießen sie mich von sich. Mit lodernden Augen sagten sie, »Geh! sofort! Diese Stimme. Wie der Wind, wenn er in einer stürmischen Winternacht durch die Fensterritzen pfeift. Wie eine Säge, die sich kreischend durch Metall fräst. Wie eine Glasscheibe, die springt. So klang ihre Stimme. Ich robbte bäuchlings auf sie zu, um ihre Knie zu umschlingen. Wussten sie vielleicht nicht, dass ich sie wirklich liebte? In einem mir unverständlichen Wutanfall schlugen sie mir eine Holzlatte ins Gesicht, sodass ich das Bewusstsein verlor. Haben sie denn nicht die heißen Tränen gesehen, die mir über die Wangen liefen? Heute weiß ich, dass es meine Dummheit war, die unsere gemeinsame Zeit zerstört hat. Mit deren Ende war auch sie wieder verschwunden. Deshalb bin ich sicher, dass ich nach dem Verlust meines Augenlichts ihre Stimme nicht gebraucht hätte, hätten wir wirklich zusammengelebt. In dem Maße, in dem die Welt sich meinem Blick allmählich entzogen hätte, wie das Wasser bei einsetzender Ebbe, wäre unser gemeinsames Schweigen vollkommen geworden. Einige Jahre nachdem ich sie verloren hatte, hatte ich das Glück, die Sonne durch zwei Filmstreifen zu betrachten. Nicht um die Mittagszeit. Ich hatte aus Angst bis kurz vor Sonnenuntergang gewartet. Trotzdem schmerzten meine Augen, als hätte man Säure hineingegossen, sodass ich nicht lange durchhielt. Mir blieb verborgen, was sie daran so fasziniert. Da war nur ein kurzes Aufflammen von Sehnsucht nach ihrer Hand, nach dunkelblau hervortretenden Adern auf hellbrauner Haut. Verlassen Sie gerade die schattige Kirche mit Ihrem Kind auf dem Arm? Legen Sie es in den Kinderwagen, den Sie beim Pförtner gelassen haben, und gurten es an? Richten Sie Ihre Schritte heimwärts, nachdem Sie noch kurz Ihre Haare neu zusammengebunden haben? Gehen Sie durch die gleichen mit schwarzen Steinen gepflasterten Straßen, durch die ich mit meinen 17 Jahren vom Morgengrauen an geirrt bin, dumm und von Seelenqual gepeinigt? Legen Sie beruhigend die Hand auf Ihr Kind, wenn der Kinderwagen ins Schlingern gerät? Gehen Sie Schritt für Schritt durch die Stille, Ihren traurigen Gott mit all seiner Güte auf den Schultern tragend? Bei Ihnen geht die Sonne 7 Stunden später auf als hier. In nicht allzu ferner Zukunft, wenn ich in der Mittagssonne 2 Filmstreifen hervorziehen werde, wird es bei Ihnen 5 Uhr morgens und noch dunkel sein. Das bläulich-schwarze Licht an die Adern auf Ihren Händen erinnernd, wird den Himmel noch nicht vollständig erobert haben. Ihr Herz wird regelmäßig schlagen und Ihre tiefschwarzen Augen, die voller Tränen auflodern können, wenn Sie zornig sind, werden ab und zu unter geschlossenen Lidern zucken. Erlauben Sie mir, dass ich Sie ohne diesen bohrenden Schmerz in Erinnerung behalte, wenn ich in die totale Dunkelheit gehe?
Hören Sie auf. Hören Sie nicht auf. Fragen Sie mich etwas. Fragen Sie mich nichts. Ändern Sie Ihr Handeln. Ändern Sie nie Ihr Handeln. Nachdem der Mann die dunkelgrüne Tafel mit Sätzen vollgeschrieben hat, lehnt er sich an eine ihrer Außenkanten. Er bemerkt nicht, dass eine Schulter seines dunkelblauen Hemdes dadurch Kreideflecken bekommt. Sein frisch rasiertes Gesicht ist so blass, dass er bei einem flüchtigen Blick als Student durchgehen könnte. Aber die Furchen auf seinen Wangen verraten sein wahres Alter. Die leichten Falten um die Augen und an den Mundwinkeln künden ebenfalls davon, dass er langsam in die Jahre kommt.
Rike Schmied und Kevin Kaspar lesen aus Griechischstunden von Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Jederzeit für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der zweite Verdacht auf Maul- und Klauenseuche in Brandenburg hat sich nicht bestätigt. Das hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir auf NDR Info mitgeteilt. Aber auch wenn es bei dem bisher einen Fall bleibe, gäbe es schon großen wirtschaftlichen Schaden. Die Beschränkungen seien belastend für die Höfe. Es müsse alles dafür getan werden, dass die Seuche sich nicht ausbreite, so der Grünen-Politiker.
Dann kriegt man das in den Griff. Die Tierseuchenkasse entschädigt ja für getötete Tiere für den Abtransport. Gestern Abend hat die Rentenbank noch verkündet, dass sie ihr Programm Liquiditätssicherung für Schäden durch die Maul- und Klauenseuche öffnet. Das Ziel muss sein, dass kein Hof aufgeben muss wegen der Maul- und Klauenseuche. Aber auch unsere exportorientierte Wirtschaft dürfen wir nicht im Regen stehen lassen. Aber erstmal gilt meine volle Kraft den Gesprächen mit den Agrarministern. Bis zu 70 Agrarminister reisen an. Und ich werde dort sehr dafür werben, dass die Maßnahmen, die wir in der EU haben, das heißt auch